Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss. Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch. Prost miteinander. Hoi Fabienne, schön bist du da.
Hallo Stefan.
Sali Matthias.
Hoi.
Und heute, erst einmal, seit wir den Stammtisch wieder eröffnet haben, durfte ich ein Thema auswählen. Und oh Wunder, es geht um Impfen. Aber nicht darum, ob man sich sollte impfen oder nicht. Ich glaube, das ist den meisten, die das Ganze mit dem RefLab noch ertragen, im Moment sowieso klar. Sondern es geht so um erste Forderungen, die jetzt kommen, die eine bestimmte Art von Verantwortung einfordern. Nathalie Rickli ist, gestern auftreten mit der Forderung und hat gesagt, hey, eigentlich sollten Ungeimpfte auf ihren Platz in der Intensivstation verzichten. Das wäre echte Eigenverantwortung. Und schon ein bisschen früher hat Ruth Humbel, Nationalrätin von der Mitte, und soweit ich weiss, glaube auch irgendwie in einer Gesundheitskommission, gesagt, Ungeimpfte sollen sich in den Spitälern hinten anstellen. Und ich denke, über das würde ich gerne mit euch diskutieren, weil zuerst mal tönt es ja total vernünftig zu sagen, hey, du hast einen Schaden verursacht, also räum auch selber auf, übernimm selber die Verantwortung. Was meint ihr dazu?
Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe dann gedacht, wahrscheinlich stellen wir uns bei dieser Form von Ungeimpften, die in die Spitäler kommen und auf die Intensivstationen gehen, die Obwaldner Typen von der SRF Rundschau auf gestern Abend vor, die sagen, ja, nein, also Coronavirus, Massnahmen, ein riesen Blödsinn. Und nachher habe ich gedacht, ja, wenn irgendein Manager-Typ, jetzt wenn man klischiert denkt, arbeitet vielleicht bei der UBS, raucht 2 Päckchen Ziggy am Tag, kommt mit einem Herzinfarkt auf die Intensivstation, wäre mein Mitleid jetzt irgendwie grösser mit dem, spannend, als mit jemandem, der sich ungeimpft entschieden hat. Und das andere ist dann noch, was für Formen von ungeimpften Menschen gibt es? Also sind sie willentlich nicht ungeimpft oder können sie sich auch aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen? Also eine Kollegin von mir zum Beispiel, die hat gerade eine OP gehabt, die darf sich gar nicht impfen lassen.
Ja.
Und ich finde, es ist noch recht kompliziert, wenn man sich dann so anfängt, Gedanken zu machen.
Sicher schon mal so die interessante Frage, wie dass wir eigentlich intuitiv Mitleid verteilen oder auf Leute. Also, du hast jetzt mit dem UBS-Banker nicht so viel Mitleid, wo raucht. und andere ganz offensichtlich nicht mit denen, die sich nicht mindestens haben wollen impfen. Matthias, wie geht es dir bei dem?
Naja, die Ethik darf nicht mit dem Argument Mitleid sich stark machen, das funktioniert nicht, oder? Dann, also so eine Ethik muss mit Argument kommen. Und ein Argument ist sicher, wie viel Hilfe ist verfügbar. Und wenn sie nicht für alle zur gleichen Zeit unendlich verfügbar ist, dann muss man sie in Grenzen.
Ja.
Also ich bin in meinem Leben seit 6 Jahren manchmal auf der Notfallstation gewesen und habe mich manchmal aufgeregt, wenn ich 6 Stunden haben müssen liegen.
Ja.
Aber alle anderen haben es dann nötiger gehabt als ich. Und das ist ja eine Frage von meinem, nicht von meinem Mitgefühl oder Mitleid, sondern von meiner Vernunft, sagen, ja, sie haben richtig entschieden, ich halte es ja aus. Ja. Das heisst, die Triage, die dort sowieso gemacht wird, die durchschaue ich zwar nicht immer, ich liege da, reg mich auf, dass keiner kommt.
Es ist dann sehr lang.
Ja, aber wenn dann einer kommt, dann erklärt das mir auch meistens und sagt, ja, wir haben 3 schwere Autounfälle gehabt oder was weiß ich was und die Leute haben geblutet. Und ja, ist doch klar, dann warte ich mit meinem Baby, das ist zwar vielleicht auch heftig, aber das andere ist heftiger.
Ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, wenn es knapp wird.
Ja.
Und knapp werden kann es ja wie auf unterschiedliche Art und Weise. Genau. Ich sage jetzt mal so, Szenario im Notfall, du hast vielleicht irgendwie das Bein gebrochen, der andere ist irgendwie durch die Autoscheibe geflogen.
Genau.
Und jetzt muss man irgendwie schauen, wie retten wir möglichst viel Leben wahrscheinlich, oder? Ist das denn so eine Maxime? Das finde ich noch gar nicht so super komplex. Jetzt in dem Beispiel, das wir im Moment haben, wir haben es mindestens schon gehabt, zum Teil kommt es jetzt wieder. Ich habe jetzt gerade gehört, das Stadtspital in Zürich ist wieder völlig beleidigt.
Ja, Moment. Der Thurgau hat schon Leute müssen in andere Kantone
bringen, Luzern auch. Also dort haben wir ja jetzt Fälle, wo Menschen, die eigentlich auf Behandlungen angewiesen wären, jetzt nicht in einem Notfall-Setting, sondern mittelfristig, also Krebsbehandlungen etc., ja, das nicht können machen, weil man sagt, hey, wir sind im Moment überbelebt, wir haben Kapazität nicht. Und das ist ja nochmal irgendwie ein Unterschied jetzt zum gebrochenen Bein. Das ist mega nervig, aber du stirbst nicht
dran. Ja, aber weißt du, die Frage ist, wo, bei dem Fall, wo wir jetzt diskutieren, ist, woher kommt denn Verknappung? Also, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin sowohl mal mit Krebs als auch mit Herzinfarkt im Spital gewesen. Die Verknappung habe ich nicht selber gemacht.
Ja.
Es ist in beiden Fällen nicht klar, was die Ursache ist. Und sie erzählen mir, also ich wollte es ja wissen, habe ich dazu beigetragen? Nein. Ja. Die Verknappung, die jetzt eintritt, ist ja, weil die einen sich nicht lassen impfen.
Siehst du, und genau dort, oder, kommt doch nachher gleich so etwas wie ein Gefühl, oder, so eine Intuition auf, dass man irgendwie sagt, hey, ihr hättet können, ihr habt nicht wollen. Genau.
Jetzt sollen sie hinten an.
Schön hinten an.
Das finde ich, also das finde ich richtig. Ah, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das von zwei Frauen gesagt worden ist, die jetzt nicht gerade zu der Ultra progressiv erzählen, aber ich finde es gut, finde es richtig.
Spannend.
Ist eine Frage von vom Gerechtigkeitsgefühl. Wenn ich Verknappung ausgelöst habe, dann muss ich irgendwann dafür gerade stehen.
Jetzt sind wir an einem interessanten Punkt. Fabian,
also ein Gedanke, der mir halt schon noch Mühe macht bei dem ganzen Triage-Zeug, jetzt mal unabhängig davon, dass es wirklich ein Dilemma ist, oder? Und wo man so denkt, Gottfried Stutz, irgendwo. Also ich verstehe emotional, verstehe ich den Gedanken, rational denke ich so, denke ich, ja, aber was sind jetzt sinnvolle Triage-Kriterien? Und der geht mir schon sehr stark nach dem Effizienz- und Leistungsgedanken. Und das finde ich dann schon auch, da frage ich mich schon, okay, wie misst man jetzt den Wert von einem Menschenleben? Also woran kategorisiert man das?
Ja, das hat es ja mal gegeben. Am Anfang von der Corona-Krise, meinte ich, sei es in einer grossen Zeitung, ist nicht sogar die NZZ gewesen, hat es mal einen Artikel gegeben, dass die Berechnung, was wer wert ist, schon längstens gemacht ist, oder? Also das heisst, der Manager, der CEO oder die CEO, das spielt jetzt keinen Unterschied, die hat ganz einen anderen ökonomischen Wert, weder zum Beispiel ein Arbeitsloser oder ein 80-Jähriger. Und das hingegen finde ich jetzt ethisch, das sind Werte, wo ich ein Tabu habe.
Ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Das eine ist, wenn man das macht für eine Lebensversicherung oder was nachher ausgezahlt wird.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist ja das, was wir nachher da haben von der Schweizerischen Akademie von der Medizinischen Wissenschaften, die haben ja 2020 quasi das Triage-Konzept ergänzt. Und dort drin haben sie festgehalten, dass das Kriterium, wie jetzt zum Beispiel Alter, Demenz oder Behinderung, kein Kriterium darf sein, wenn es um eine Triage unter Bedingungen von einer Knappheit geht.
Richtig.
Sondern eigentlich nur die kurzfristige Überlebenschance, die jemand hat. Also noch nicht einmal, dass wir jetzt irgendwie können sagen, ja, der 96-jährige Opa wird wahrscheinlich nicht mehr so lange leben wie der 12-jährige Bub. Sondern die Frage ist einfach, wer lebt morgen noch, wenn wir jetzt etwas machen? Das ist eigentlich noch recht krass. Also, ist eigentlich eine Art Utilitarismus, der irgendwie genau das aber probiert mitzubedenken, was du jetzt gerade hast gesagt, wo bei dir Grenzen wären. Nämlich, wir dürfen nicht Menschenleben gegen Menschenleben aufrechnen, sondern nur Menschenleben retten gegen Menschenleben nur vielleicht retten, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, darum finde ich, es ist vielleicht sogar Pflicht, weiß ich jetzt nicht so genau, aber Pflicht von dem, wo der Betroffene ist, in einer Verfügung, festzulegen, was dann passiert. Oder wenn ich jetzt 84 bin und in dieser Situation, und dann könnte es ja meine Pflicht sein, festzulegen, für den Fall, ein 12-Jähriger braucht genauso dringlich Hilfe wie ich, verzichte ich.
Ja.
Selbst sind Sachen, die kann man festlegen. Aber es kann nicht eine Gesellschaft, eine Partei, eine Mehrheit für mich das machen. Das ist mein Recht. Aber es ist vielleicht, da bin ich jetzt am Überlegen, es ist vielleicht sogar meine Pflicht, dass ich das mache. Dass ich sage, es gibt Fälle, da tritt ich zurück, weil andere noch ein Leben vor sich haben oder viel größere Verantwortung für eine Familie. Oder wenn ich Single bin und einer ist Familienvater von vier Kindern oder so, dann würde ich sagen, dann klar. Aber das kann nur ich. Das kann nicht eine Partei für mich über mich schliessen.
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Weg, wenn ich Nathalie Rickli richtig verstanden habe, wo sie würde gehen. Also sie würde gar nicht sagen, wir machen jetzt ein Gesetz, das das festschreibt, sondern sie sagt so quasi, Hey, wenn du Impfgegner bist, dann müsstest du jetzt eigentlich eine Patientenverfügung ausfüllen und bestätigen, dass du im Fall von einer Covid-Erkrankung kein Spital, aber auch keine Intensivbehandlung möchtest. Jetzt, ich habe so ein bisschen das Problem damit, auf der einen Seite trifft das meine Gerechtigkeitssinn. Oder? Also ich denke so, hey, es wäre alles parat, du hättest dich können schützen, du hättest dich können impfen, es ist alles top organisiert. Und ich so denke, jawohl, nicht ein gescheiter Recht, weißt, keine Schadenfreude oder so, aber irgendwie, ja, ich finde, du hättest die Chance gehabt, der andere nicht. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass man das dort dann irgendwie gegen den Strich geht, weil ich das Gefühl habe, dass es eine Art Verantwortung und Freiheit in Anspruch nimmt, wo man vielleicht in dem Fall gar nicht unbedingt haben oder können voraussetzen. Du hast vorhin gesagt, Fabian, wenn wir jetzt an Banker denken, wo raucht, oder? Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn wir an die Ungeimpften denken, denken wir wahrscheinlich zuerst so an die Aluhüte oder irgendwie die Spinner, die in Liestel gehen, demonstrieren oder so. Es sind ja überproportional viele fremdsprachige Leute, die das betrifft. Einwandererinnen und Einwanderer, Leute, die vielleicht, ich weiß es nicht, aber jetzt von ihrem Bildungshintergrund, von dem, wie sie mit der Sprache klarkommen, gar nicht die Möglichkeiten und Informationen haben, einfacher vielleicht Fake News aufsitzen, schwerer an die richtig guten Infos dran kommen und vielleicht auch in einer Lebens- und Arbeitsstruktur drin sind, wo es nicht so einfach ist, sich jetzt einfach mal frei zu nehmen und sich zu impfen. Ich weiß es aber nicht.
Sepp finde ich ein wichtiges Kriterium und unser Recht, ich glaube weltweit, sagt ja, Unwissenheit ist nicht strafbar. Oder ich kann es noch extremer ausdrücken, Dummheit ist nicht strafbar. Also fehlende Bildung, ob ich sie hätte können beziehen oder gar keine Chance gehabt, dann sagt man vielleicht besser Unwissenheit, ist nicht strafbar. Das finde ich auch richtig und zu dem stand ich. Jetzt muss aber der Staat für die Lücke, die durch das entstehen, für die muss er Abhilfe schaffen und das sind Regeln. Und da ist eine Regel, ist gesetzlich festlegen, zu sagen, es gibt eine Pflicht. Genauso wie es eine Wehrpflicht gibt. Also man kann bei einer Bedrohung keine Volksabstimmung machen, wenn wir jetzt in den Krieg ziehen oder nicht, oder verschieben wir den Krieg. Sondern da hat's einfach
eine Wehrpflicht. Findet statt.
Ja. Genau, findet statt. Jetzt bin ich der Letzte, der da in den Krieg ziehen will. Aber ich denke, im Fall, das ist ein vergleichbares Moment zur Impfpflicht. In Deutschland hat es die seit 1874 gegeben. Das hat der Bismarck damals eingeführt, wegen Cholera, Malaria und TB und was weiß ich was allem. Man hat das dann in den 80er Jahren, so wie ich weiß, vom letzten Jahrhundert abgeschafft, aus dem Gesetz rausgenommen, weil man die Fälle immer weniger gehabt hat. Ja. Ist ja ein Fehler gewesen, oder? Das heisst, man muss, wenn der Einzelne nicht in der Lage ist, zum Beispiel einen Text zu verstehen, oder die Sprache nicht kennt, oder wenn er einfach dumm ist, dann muss man an seiner Stelle, ja, das gibt's ja, Dummheit gibt's, ja. Oder? Und sie ist nicht strafbar, sage ich, oder? Dann muss man an seiner Stelle Regeln schaffen. Wir haben es beim Strassenverkehr auch, oder? Ich kann nicht die Freiheit entscheiden, ob ich eine halbe Stunde links fahre oder rechts.
Ja.
Und das ist ja sehr sinnvoll. Und es wird wahrscheinlich niemand geben, der findet, ja, man sollte das jetzt ändern. Und so gibt es halt Pflichten, die stehen häufig an der Stelle, wo die Einsicht vom Einzelnen nicht reicht.
Aber das bedeutet eigentlich, du wärst dafür, dass es keine Freiwilligkeit gibt im Impfen, oder? Ja. Sondern ein Obligatorium. Ja. Und würdest ethisch jetzt so argumentieren, dass würdest sagen, wer sich nicht freiwillig impfen lässt, ist ja in dieser Frage eigentlich nicht mündig.
Also ich könnte ein anderes Beispiel sagen. Es gibt ja Leute, die lügen nicht Klimakrise.
Ja.
Das finde ich genauso schlimm, oder? Dann würde ich sagen, ja, nein, an der Stelle, wo die Einsicht vom Einzelnen fehlt, sagt, dass er sie nicht kann haben, sagt, dass er sie nicht will haben. An dieser Stelle muss der Staat Regeln machen. Dann muss halt einer, der Umweltsünder ist, in grossem Mass, muss halt mehr gerade stehen für das, als einer, der das weniger macht.
Spannend. Ich hätte nie erwartet, dass du diese Position vertrittst, aber ich finde es total.
Aber für
spannend.
Was gibt es Politik, oder? Das ist ja der Sinn von Politik. Wenn wir all die Probleme nicht hätten, bräuchten wir keine Politik.
Okay.
Ich habe nur gedacht, wenn wir uns jetzt über die Frage stellen, ob jetzt jemand sollte freiwillig auf den Platz in der Intensivstation verzichten, ist sie auch irgendwie ein mega ungnädiges System, nicht? Also, dass man einfach so Also für mich geht das irgendwie nicht mit einem Gedanken vom Sozialstaat, wo man sagt, hey, auch wenn du dich futzdumm benimmst und irgendwie dich nicht um Sachen kümmerst, am Schluss sind wir immer noch für dich da. Und dann denke ich nachher so, ja, irgendwie, ich bin irgendwie schon für eine verzeihende Haltung gegenüber Menschen, die einfach auch Blödsinn machen. Ich finde es überhaupt nicht geil und ich glaube, es entstehen ja dann riesige Dilemmata. Also ich finde es auch überhaupt nicht cool, wenn jetzt irgendwie Leute ins Spital müssen und dann einfach irgendwelche Leute ins Spital verstopfen. Aber ich komme irgendwie nur, also ich habe noch keine Antwort gefunden für mich, was ich jetzt davon halten soll. Es ist irgendwie so ein Dafür und ein Dawider.
Ich habe noch mal eine dritte Option anzubieten. Also jetzt haben wir ja eigentlich gehört, ich sage jetzt mal so ein bisschen, den Matthias, der für mich zum ersten Mal, seit ich mit ihm am Stammtisch hocke, so fast ein bisschen eine Law and Order
Position. Ich bin auch erstaunt.
Das ist für Krise.
Genau, für
ja, und das, oder
das quasi für Krise. Ist ein Notzustand, ja, und jetzt brauchen wir solche Regeln. Dann höre ich Fabienne, der jetzt quasi so aus ihrer linken Ecke kommt und sagt, aber der Mutterstaat muss dich auch dann noch auf den Schoss hocken, wenn du total verpeilt bist und einen Aluhut angelegt hast. Jetzt, mein Weg wäre quasi, dass ich würde sagen, nein, mir geht es bei all dem weder um einen Ausnahmezustand quasi, noch um einen Nanny-State, sondern mir geht es so um eine liberale Rechtsstaat. Und ich sage, wir haben in den Fragen, wo es um Leben erhalten oder nicht geht, eigentlich nicht einen Gedanken, wo wir Leben gegen Leben können abwägen in unserer Tradition, in unserer kulturellen Tradition, sondern dort haben wir ja den Würdegedanken. Und weil wir quasi sagen, der gilt unbedingt, haben wir ja das Problem erst in einer Triage. Also wenn er bedingt wäre, dann könnten wir sagen, wir messen einfach den Wert und die wertvolleren retten wir und die weniger wertvollen nicht. Aber der Würdegedanke, der eigentlich tragend ist für die liberale Ordnung, wo wir drin sind, der sagt uns ja genau, es geht eben nicht. Es geht eben nicht, du kannst es eben nicht aufrechnen. Und von diesem Hintergrund her würde ich eben sagen, nein, viel gefährlicher, als dass Menschen unverschuldet sterben, weil Ungeimpfte Intensivstationen verstopfen. Was ich wirklich nicht einfach so leichtfertig sage jetzt. Also das finde ich wirklich tragisch, dass das passiert. Fände ich, wenn man den liberalen Rechtsstaat mit seinem Fundament in so einer Situation würde verlieren.
Oh, jetzt wird die Diskussion aber politisch. Ja. Ja. Also nur, um vielleicht klarzustellen, ich finde, wie sagt man dem, also es ist einfach mein, wie sagt man dem, ich glaube, ich argumentiere im Moment sehr auf einer emotionalen Ebene, weil jetzt rein von meinem Gerechtigkeitssinn her wäre ich absolut bei Matthias, also weil meine Eltern haben beide Corona gehabt und sie sind nicht geimpft, sie warten auf den klassischen Impfstoff irgendwie und ich habe gestern wieder mit ihnen diskutiert und dann habe ich so gedacht, hey, Gottfried Stutz, also ich mache mir Sorgen um euch A und B, hallo, ihr gehört fast zu der Risikogruppe. Ja. Und habe irgendwie gemerkt, es bringt einfach nicht, wenn ich dort irgendwie jetzt da mit Law and Order und Pflicht und Zwang komme, weil das befördert sie noch mehr in diese Ecke rein, wo sie, jetzt vor allem mein Vater, sich eh schon befindet, wo das Gefühl hat, ja, meine Freiheit wird beschnitten und überhaupt und sowieso. Und ich so finde, Vater, du kannst machen, was du willst, aber du musst mit den Konsequenzen leben. Und auf die
liebe Papi von der Fabienne, falls du das hörst, sie schaut sehr liebevoll.
Nein, wir haben gute Diskussionen gehabt, aber es ist wirklich. Gut. Aber ich finde es ja wie so ein mega Dilemma. Auf der einen Seite, wo kannst du wirklich den Leuten etwas vorschreiben und wo drängst du sie dann aber noch mehr in eine Ecke zurück, wo sie. Und also, ich so merke, die, also sie sind eben, ohne dass ich das jetzt gerne sage, aber mein Vater hat wirklich so ein bisschen das verschwörungstheoretische Gedankengut manchmal so ein bisschen in sich. Und wenn ich so denke, ja gut, aber ich unterstütze das ja eigentlich noch, wenn nachher der Staat kommt und sagt, du musst jetzt. Und jetzt kann ich ihm sagen, sorry, deine Theorie stimmt einfach nicht, weil es gibt keine Impfpflicht.
Also du kannst machen, was du willst. Ich sage mal ganz liberal, man darf all das Gedankengut haben, aber man darf nicht erwarten, dass der Staat in seiner Politik sich danach richtet. und zu dir wollte ich sagen, der liberale Rechtsstaat kann den Begriff von der Würde überhaupt nur schützen, wenn er krisenfähig ist. Mhm. Wenn er nicht krisenfähig ist, das heisst, in der Krise am Schluss werden gleich alle gleich behandelt, unabhängig von ihrem auslösenden Verhalten. Ja, dann karikiert er sich selber. Also ich bin grundsätzlich völlig deiner Meinung, ich bin sehr liberal. Ich glaube aber auch, vielleicht gehört dein Vater, der ist wahrscheinlich in meiner Generation, gehören wir dazu, wir haben seit, sind die Babyboomer-Zeit, wir haben keinen Krieg erlebt, wir haben Krisen bestanden. Es hat einige kritische gegeben, aber so richtig in die Bredouille sind wir nie gekommen. Aha. die Klimakrise könnte uns in das reinbringen, oder? Und wenn wir, uns nicht schützen gegenüber Viren, könnten in den nächsten 5 Jahren noch 100 andere kommen. Also ja. Die Vorläufer haben wir ja noch nicht erlebt, weil sie in China geblieben sind oder in Ostasien. Ja. Also Vogel und SARS und was weiß ich, wie
die
alle geheissen haben. Ja. Oder ich sage, all denen, die da den Luxus in Europa erlebt haben, keine Krise zu erleben. Ja. Gehen doch einmal 4 Wochen in ein afrikanisches Spital. Oder in Asien auf einem Markt. Jeden Tag. Und beobachtet Leute und stellt fest, wie die leben. Also ich glaube, ein Teil, also wenn liberaler Rechtsstaat heisst, wir bauen uns da eine Insel von der Welt und schützen uns gegenüber dem Rest von der Welt, dann finde ich das nicht gerecht.
Ah nein, das fände ich auch nicht gerecht. Und du weisest natürlich auf ein Problem hin, das wirklich gigantisch ist. Also nämlich, wer hat überhaupt die Möglichkeit, global gesehen, jetzt an Impfstoff herzukommen? Oder? Ich muss vielleicht gestehen, dass ich eigentlich Grundintention von der Nathalie Rickli total nachvollziehbar finde. Wie sie sagt ja gerade nicht, der Staat soll regeln, dass die müssen hinten anstehen oder wir brauchen irgendwie ein Gesetz oder die dürfen nicht in Spitäler, sondern sie appelliert ja eigentlich an Einzelne und sagt, wenn du wirklich gegen die Impfung bist, dann stand auch Herren und trägt Konsequenzen dafür.
Genau.
Das und auf deren Ebene finde ich das eigentlich legitim, also jetzt auch politisch gesehen. Schwierig finde ich das Klima, das im Moment am Entstehen ist. Und ich glaube, das hast du ein bisschen gemeint, Fabienne, mit deinem Vater oder mit deinen Eltern, dass ich das Gefühl habe, es könnte sein, dass am Schluss von dieser Pandemie, wenn wir das irgendwann so weit hinter uns haben, dass wir können erzählen können, wüssten noch, wo wir Masken angehabt haben im Studio, dass dann vielleicht mehr kaputt gegangen ist, als das, was biologisch vernichtet worden ist. Nämlich, dass wir vielleicht Gräben haben, wo man wie sagt, wir haben keine Basis mehr, wo wir können zusammen über etwas reden können. Also sei das jetzt Fakten, sei das ein Menschenbild, sei das ein Gesellschaftsverständnis von Politik. Weißt du, habt ihr das gesehen? Die Arena mit dem Alain Berset. Es ist grauenhaft gewesen, wie die mit dem umgegangen sind, wie die mit dem geredet haben. Die haben den behandelt, wirklich nicht wie ein Bundesrat. Und ich meine jetzt echt nicht so das alte Bild mit «Oh, hoher Würdeträger, darf ich fragen?», sondern die haben den zum Teil einfach behandelt wie einen dummen Schulbub, muss man sagen. Und dort habe ich so wie das Gefühl, hey, unsere Kultur, also unsere politische Kultur vom Zusammenleben, die ist wirklich an einem Ort, wo ich noch vor 2 Jahren hätte gesagt, nein, wir in der Schweiz mit der direkten Demokratie, mit unserem feinen Netz, wir kommen nie dorthin.
Also es gibt ja parallele Phänomene und für uns ist es vielleicht das erste Mal, dass wir das so jetzt hautnah erleben. Aber wenn man in Amerika aufwächst, dann kann es passieren, dass eine Familie gespalten wird im Umgang mit der White Supremacy und der Behandlung von der Schwarzen. Ja. Also von denen, die nicht weiss sind. Mhm. Das kann in Südamerika, kenne ich Familien, die gespalten sind am Umgang mit dem Sohn, der schwul ist, oder, und der Rest von der Familie sehr fromm. Also es gibt Spaltungen durch Familien durch, wo wir uns in der Schweiz nicht vorstellen können und nicht erlebt haben. Ja. Vielleicht hat es in der Kriegsgeneration gegeben, wo die einen deutschlandfreundlich gewesen sind, bis Nazi nach, in der Familie und die anderen in der weltschlandfreundlich oder andere. Das so spaltig, aber diese liegen lang zurück. Ich denke, Corona bringt uns jetzt auch in der Familie, in der Freundschaft, mir geht es auch so, ich habe das im Bekanntenkreis, bringt, oder im Haus, oder? 4 im Haus sind geimpft, 6 nicht. Ja. Hausfeste findet im Moment nicht statt. Es gibt plötzlich ist einem etwas ganz nach. Und da ist die Frage, beides finde ich, nicht nur Würde steht allen zu. Ja. Also auch ich muss meinen Gegnerinnen oder Gegner Würde können zusprechen, sonst geht es nicht. Ja. Das andere ist aber, ich kann auch Respekt verlangen. Aha. Oder? Würde und Respekt sind das Paar, wo korrespondiert.
Ja.
Wer nicht in der Lage ist, die Würde von anderen anzuerkennen, wird auch Respekt fehlen lassen. Und das finde ich, das ist die grosse Herausforderung jetzt. Mhm. Also gelingt es uns, den Respekt zu bewahren? Und gelingt es uns in einer Gesellschaft, die eigentlich gross geworden ist und stark durch Bildung, gelingt es uns, etwas nachzuholen, etwas einzusehen, also auch einzusehen, dass Handeln Folgen hat, Konsequenzen. Also dass ich sehr wohl kann sagen, ja, ich lasse mich nicht impfen gegen Masern, wenn dann aber meine Kinder Masern haben und früher Diphtherie, oder?
Ja.
Ich denke, man sollte mal einen Film zeigen, wie ein Kind an Diphtherie verstickt. Wir haben das nicht mehr gesehen, oder? Mhm. Wir sehen es nicht. Mhm. Ja. Also ich finde, wir müssen eine Gesellschaft werden, die wieder in der Lage ist, etwas zu lernen, auch durch Krisen. Das wünsche ich mir eigentlich. Und dazu gehört Respekt und Würde.
Ich finde das natürlich ein mega wichtiges Ziel. Ich bin im Moment ein bisschen skeptisch, ob uns das kann gelingen. Weil ich habe so das Gefühl, der Ort, wo das immer wieder passiert, wenn es passiert, ist so die offene Auseinandersetzung. Also so das, eben das, was vielleicht der Stammtisch ist, wo man sagt, jetzt feiten wir, aber wir trinken nachher irgendwie ein Bier oder einen Tee, ist mir eigentlich wurscht, zusammen. Und dort bin ich wie nicht mehr sicher, auch jetzt durch Gespräche, die ich selber erlebt habe mit Menschen, die wirklich überzeugt sind, dass die Impfung etwas ganz Böses ist und Corona eigentlich kein Problem ist, ob wir überhaupt noch eine gemeinsame Basis haben, um uns zu verständigen.
Also das beschäftigt mich ehrlich gesagt auch mehr oder noch viel mehr jetzt als die ganze Triage-Situation. Und ich glaube, darum bin ich im Moment so tolerant mit meinen Eltern, weil ich denke, hey, Corona war in so vieler Hinsicht so belastend für so viele Menschen. Ich will nicht, dass es auch noch meine Beziehungen kaputt macht oder mein Netzwerk und dort irgendwie mich unnötig mit Leuten aufreiben. Und wenn ich dann mit meinen Eltern zum Beispiel jetzt gestern auf einen gemeinsamen Nenner gekommen bin, jetzt unabhängig von dem ganzen Impfzeug, ist, dass es im Moment eigentlich auch noch viel wichtiger ist, jetzt zum Beispiel nicht in den Club zu gehen. Weil ich habe Kollegen von mir, die sind doppelt geimpft und die gehen jetzt Woche für Woche irgendwie wieder in den Club, sind ausgegangen und haben das Gefühl, es passiert gar nicht. Und dann finde ich, dann haben wir auch wieder ein Problem. Ich so finde, ja, das ist jetzt auch nicht geil. Oder? Aber es sind nachher nicht die Leute, die ins Spital gehen, weil sie ja doppelt geimpft sind und die meisten unter 30 oder milden Verlauf mit einer doppelten Impfung. Aber das sind dann auch wieder so Situationen. Ich möchte dann, okay, ich konzentriere mich jetzt auch wieder auf Situationen, die ich gemeinsam habe mit meinen Eltern, weil ich keinen Bock habe, am Mittagstisch zu hocken und nachher frustriert und hässig heimzugehen. Du versuchst
es gemeinsam, oder?
Ich versuche es, ja. Cool. Aber wenn ich würde sagen, in 90% im Moment mit Film nicht übereinstimmen, was meine Eltern machen und denken.
Also als intellektueller Mensch bin ich natürlich der Meinung, man sollte rational motiviert sein für Entscheidungen.
Ja.
Jetzt weiss aber die Forschung schon sehr lange, dass vielleicht 90% von allen Entscheidungen emotional gefällt werden und nicht. Und das kann man gar nicht ändern. Ja. Und darum finde ich, wahrscheinlich ist die beste Art, jemanden auf eine andere Spur zu bringen, ist, wenn er den Seitenwechsel macht. Also wenn ich einen Fremden finde, mal sagen, probier doch mal 2 Wochen in einem Spital zu putzen. Und der merkt, wie unser ganzes Gesundheitswesen nur funktioniert, weil so viele Ausländer da arbeiten.
Ja.
Dann denkt er vielleicht anders. Oder er schafft mal 2 Wochen im Abfall, im Mülldienst, Müllentsorgung. Und das Gleiche, der Seitenwechsel, den kann man 100-fach sich vorstellen. Also ein Manager, der mal 2 Wochen an der Kasse sitzt im Supermarkt, der hat plötzlich andere Einsichten gegenüber seiner Angestellten als einer, der das nicht macht.
Ja, aber das musst du jetzt erst wollen, du kannst
ja
niemanden
dazu aber so denke ich, der Besuch in einem Land, wo technisch nicht die Voraussetzungen hat wie wir, oder auch schon der Besuch mal bei Leuten, die lang in der Intensivstation gelegen sind mit Corona, mit denen reden, erschließt neue Welten emotional. Neue Welten und stimmt emotional anders als vorher.
Aber ist das jetzt nicht so ein schöner bildungsbürgerlicher Gedanke, dass nur genug Bildung die Menschen zum Umdenken bringt?
Ja, so bildungsbürgerlich bin ich. Das ist und zwar von Herzen.
Ich glaube, ich bewege mich wirklich einfach in einem Umfeld, wo ich einfach zu viele Menschen habe, die ich so Sachen versucht habe. Das hat nicht funktioniert. Es bringt mich an den Rand von der Verzweiflung. Ja, ich wünschte mir, dass das, was du sagst, funktionieren würde. Und ich denke so, nein.
Ja, darum habe ich ja jetzt für emotionale Bildung geredet und nicht für rationale
Bildung. Ja. Ich merke das bei mir, dass es schon fast so wie zu einer Übung geworden ist. Ich muss vielleicht kurz ein Bild machen. Wenn ich im Fußballstadion bin, dort wird ja Zertifikatspflicht gilt dort, oder? Und das heisst, da drinnen bist du ohne Maske, du. Du rufst um, du trinkst Bier, du isst deine Wurst, das ist alles einfach so, wie wenn alles normal und schön wäre. Und dann fährst du am nächsten Tag mit dem Zug von Bern auf Zürich und hockst dort mit einer Maske und nimmst irgendwie ein Getränk schnell aus dem Maul zum Schluck nehmen und sofort wieder Maske runter. Und irgendwann musst du dich einfach fragen, warum ist das jetzt eigentlich da innen nötig und vorher im Stadion nicht? Und der Gedanke ist natürlich dann relativ nahe zu sagen, weil es so Idioten gibt, die sich nicht haben lassen impfen und den ÖV alle muss transportieren. Und dort habe ich wie gemerkt, mir hilft es nachher wahnsinnig zu denken, ja, aber du machst es ja nicht für die, sondern für die, die sich nicht haben können lassen impfen und auf das angewiesen sind. Und vielleicht gibt es ja von den anderen einige, die sich noch werden lassen impfen und jetzt nicht krank werden, weil du eine Maske anhast oder so. Aber ich merke, ich bin so wie darauf angewiesen, immer wieder die Energie aufzubringen von so einer wohlwollenden Hermeneutik quasi und irgendwie müssen Gutes zu unterstellen den anderen, weil ich merke schon so die Ungeduld, und das klingt jetzt sehr wehleidig, das ist mir klar, und da machen sich alle Linken wieder drüber lustig, aber die Ungeduld bei mir wächst, wenn es darum geht, dass meine persönliche Freiheit eingeschränkt wird, und zwar nicht aufgrund vom Virus. Das, mit dem habe ich immer leben können, das habe ich von Anfang an ernst genommen, sondern aufgrund von dem, dass wir nicht kooperieren, oder, in dieser Gesellschaft.
Ja, dort gehe ich schon mit dabei. Also, keine Ahnung, ich finde es auch okay, wenn man irgendwann sagt, boah, sorry, aber also, jemand auf Twitter hat das gesagt, ich musste so lachen, die Pandemie ist das schlimmste Gruppenprojekt, das es je gegeben hat. Ich habe auch so, ja, natürlich. Ja, genau. Also, es ist, weil man muss ja eigentlich auch so ähnlich wie bei der Klimakrise Konsequenzen von diesen Menschen mittragen, die in keiner Form kooperieren. Und in der Verhaltensökonomie ist das ja, glaube ich, auch die schlimmste Form, wo Menschen dann wirklich anfangen, egoistisch handeln. Und ich glaube, vielleicht hilft sie dann in dem Moment. Dann sage ich, ja, wenigstens kann ich mich schützen, ich kann eine FFP2-Maske anlegen, ich kann nicht in den Club gehen, ich kann schauen, dass es mir gut geht, in dem Sinne, wie ich mein Leben lebe. Und dann denke ich, ja Gott, jetzt bist du so eine Egoistin. Dann denke ich, ja sorry, aber anders fange ich langsam nicht mehr überleben in dieser Pandemie. Genau. Irgendwie.
Also wir haben das auf anderen Gebieten auch müssen lernen. Ja. Also wo das Auto erfunden worden ist, hat es Stadt und Kanton gegeben, die haben das Auto verboten.
Ja.
Und dann hat man über 50 Jahre lang gelernt, welche Schilder braucht es, welche Strich, welche Regeln, und heute ist das gegessen und alle halten sich mehr oder weniger dran. Und wenn ich in einem Land bin, wo man links fährt, muss ich in einer Viertelstunde alles in meinem Kopf schnell umpolen, sonst stand ich als Hindernis in der Mitte.
Und abgesehen von Deutschland gibt es auch wenig Völker, die würden sagen, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung eine ganz drastische Freiheitsberaubung ist. Oder? Ja, das ist klar. Hey, lasst uns doch noch abschließen mit einem ganz fiesen Mindgame. Stellen wir uns vor, dass ein Virus mutiert. Nochmal. Und jetzt ist es so, dass es wahnsinnig bösartig ist bei allen zwischen 8 und 35. Was würdet ihr denken, wird denn eine Impfpflicht umgesetzt oder gehen wir gleich damit um wie bis jetzt?
Also ich würde rasch 2 Sekunden.
Ja.
Gib mir rasch 2 Sekunden. Unbedingt.
Ich glaube, der Matthias hat sich schon
festgestellt. Also ich mache jede Wette, wenn in Deutschland mal gewählt worden ist und auch dort, wo sonst noch relevante Wahlen sind, nachher kommt die Impfpflicht. Ich würde sagen, in einem Jahr ist sie da.
In einem Jahr ist sie da?
Ja, mit Sicherheit. Weil alles deutet darauf hin, 3G zu 2G, Flüger, private Firmen und so. Es deutet alles darauf hin. Aber natürlich redet heute niemand von Impfpflicht, die morgen gewählt werden will. Und alle, die im Fahrwasser von denen denken, werden das jetzt nicht sagen. Aber ich würde wettmachen um einen Kasten Bier, dass in einem Jahr die Impfpflicht im Gesetz verankert ist.
Also auch in Schweiz?
Ja.
Oh, aber da halte ich jetzt Wette gegen. Also eben, abgesehen davon, also ausser, es trifft wirklich, ich sage jetzt einmal, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Ja, das tut sie im Moment, ja.
Denen, ja, aber ich meine jetzt so, weißt du, dass sie uns so sterben, wie wir Bilder haben von Bergamo, oder? Ja. Dann würde ich sagen, ja, wenn das passiert, dann glaube ich auch an eine Impfpflicht. Wenn das nicht passiert, dann bin ich fast sicher, dass wir immer noch werden die Impfskeptiker und Impfgegner haben. Ich glaube aber, dass es uns bis in einem Jahr gelingt, die Leute, die einfach bis jetzt noch nicht genug gut informiert sind, die wir noch nicht wirklich erreicht haben, auf deren Ebene, wo sie ansprechbar sind, dass wir die noch erreichen bis dann. Aber ich glaube nicht, dass wir in der Schweiz werden eine Impfpflicht haben. Das glaube ich noch nicht. Also ich habe die
Wette mit dem Kastenbier dagegen. ich nehme Mittelposition. Ich glaube nicht, dass mit einem mRNA-Impfstoff eine Impfpflicht kommt, aber mit dem anderen, was im Moment am entwickeln sind, glaube ich.
Du glaubst, es ist eine Frage von Technologie.
Ja, glaube ich. Und ich würde aber sagen, jetzt, da ich ja in die linke Schublade reingesteckt worden bin.
Also komm, du bist schon 1000 Mal reingehüpft und ich habe sie zugeschnitzt. Also.
jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
Oh nein, sorry. Da du in die linke Schublade reingesteckt worden bist?
Würde ich sagen, ist der Kapitalismus schlau genug, sich zu schützen und zu sagen, wenn uns die Jungen wegsterben und wir keine gute Wirtschaft mehr haben, dann müssen wir eine Impfpflicht machen, sonst existiert die Schweiz und der Wohlstand nicht.
Genau. Das ist jetzt mal eine Linke, die auf den Kapitalismus
hofft. Ja, genau.
Das Kapital 2 von Fabien Yves erscheint in etwa 3 Jahren. Und ich kann es kaufen beim Roth Verlag. Hey, schön habt ihr bis jetzt zugelassen. Wir wünschen euch allen eine gute Woche. Bleibt gesund. Und wenn ihr noch nicht geimpft seid, es gibt ganz viele freie Termine. Und macht es einfach. Es tut so gut.
Es tut überhaupt nicht weh.
Nein, es tut wirklich. Ey, ich bin ein mega Nodelfan. Und auch ich habe es überstanden. Ein zweites Mal sogar ohne ohnmächtig zu werden, aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Ciao zusammen.
Macht's gut.